wir mit der letzten ILA hatten. Wir hatten dieses Thema Energie, Rohstoffe schon mal gehabt.
Wann war das?
Im Mai letztes Jahr.
Genau, ist ganz schön lang her. Ne?
475. Mhm. Dort hatte ich in einem Kommentar nach Absprache mit Mia auch nochmal die Fragen zusammengefasst, die uns als AG geblieben waren nach den Texten, die wir dort hatten. Auch die gebe ich nochmal kurz wieder. Dann werde ich auf das Beispiel, am Beispiel Wasserstoff versuchen, Fragen zu formulieren, von denen ich meine, dass man die stellen muss, wenn man über Energierohstoffe spricht. Wasserstoff nur als Beispiel, bei jedem anderen Rohstoff müsste man dieselben Fragen stellen. In einem vierten Punkt werde ich an zwei Beispielen, Lithium und die europäische Sicherungsstrategie dafür und Batterietechnik, versuchen deutlich zu machen, dass in Richtung Energiewende auf der rein technischen Ebene es inzwischen eine ganze Menge Durchbrüche gibt, die von der technologischen Seite her Energiewende leicht vorstellbar machen. Das Problem bleibt aber bestehen, dass innerhalb der bestehenden kapitalistischen Strukturen die reine Wende des Energieträgers ja letztlich kein Problem löst. Dasselbe werde ich nochmal am Beispiel von Pakistan und Saudi-Arabien in puncto Durchbrüche von Ländern, von denen man es nicht erwartet, in der Energiewende deutlich machen. Werde dann nur ein paar Fragen dazu stellen, ob solche Potenziale etwa im EU-Mercosur-Abkommen auch drin sind, und werde in dem letzten Punkt nochmal versuchen zu fragen, was sich denn nun ändert, seit der Horrorclown im Weißen Haus sitzt. Wir haben in der ILA 475 eine ganze Reihe, das war ja ein riesengroßer Schwerpunkt, den wir da hatten, das war ja zwei Drittel des Heftes, und haben dort eine Reihe sehr ähnliche, aber auch breit gefächerte Aussagen gehabt. Christina Dietz, die, ja, wir wollen ja immer so einen zusammenfassenden Hauptartikel als erstes haben. In dem Fall hat das halbwegs funktioniert und Christina hat den geschrieben. Sie sagt im Kern, diese ganze Energiewende ist nichts anderes als grüner Extraktivismus und die Fortsetzung des Kampfes um Märkte. Da hat sich nichts geändert, außer dass ein grünes Vorzeichen davor ist. Aber es ist derselbe extraktivistische Imperialismus, den wir immer schon kannten und erlebt haben. Sophia Boddenberg am Beispiel Chile sagt etwas sehr Ähnliches. Nina Schlosser, ebenfalls am Beispiel Chile, sagt, aber das funktioniert doch. Die Menschen finden es gut. Die fahren darauf ab. Die wollen das haben. Es gelingt den extraktivistischen Konzernen, die Leute vor Ort überwiegend für sich zu gewinnen. Natürlich gibt es auch noch Widerstand, aber der ist tendenziell eher marginalisiert und zwar nicht durch Regierungspolitik, nur durch Regierungspolitik marginalisiert, sondern deshalb, weil es den Konzernen gelingt, Mehrheiten vor Ort für sich einzunehmen und von den Chancen zu überzeugen. Nelke Wagner sagt, ja, das funktioniert sogar tendenziell aus europäischer Sicht. Also auch von der europäischen Seite, natürlich geht es da um Extraktivismus und geht es um Märkte, aber es geht um eine Politik der gegenseitigen Bereicherung. Das ist eine These, die Frank Engster und andere neulich in einem sehr netten Buch Kleine Philosophie des Geldes im Augenblick seines Verschwindens entwickelt haben, wo sie sagen, traditionell war Handel immer, der eine wird reicher und der andere ärmer. Handel ist immer, ich gebe dir was. Wenn wir gehandelt haben, hast du etwas, was ich nicht mehr habe. Oder umgekehrt. Aber Handeln ist immer, A, gewinnt und B, verliert oder umgekehrt. Und im Kapitalismus ist Handeln, ich bereichere mich, indem ich Mehrwert extrahiere irgendwo, und schaffe dir damit die Möglichkeit, dich auch zu bereichern. Also Kapitalismus ist, beide bereichern sich. Und was unsichtbar gemacht wird, ist, dass es einen Dritten gibt, der die Zeche zahlen muss. Finde ich eine sehr, sehr spannende These, nach der man diese Dinge anschauen kann. Und nach der man auch aktuelle Politik verstehen kann. Es ist ja in der Tat so, dass nicht nur die Europäische Union, die aber ganz besonders, ihre Außenhandelsstrategie damit verkauft, dass die anderen auch was davon haben. Ganz ausdrücklich, das EU-Chile-Abkommen ist ganz ausdrücklich damit verbunden worden. Und Nelke Wagner sagt, das funktioniert auch. Chile gewinnt dabei auch. Chile wird durch dieses Abkommen reicher. Wer der Dritte ist, der die Zeche zahlen muss, ist eine andere Frage. Da muss man dann nochmal hingucken.
Oder wer in Chile gewinnt.
Also insofern auch aus Sicht der extrahierenden Nation stellt sich dieser Vorgang so dar, dass er nicht einfach nur Ausbeutung ist, sondern dass die anderen auch was davon haben. Das ist Nelke Wagners These. Peter Strack sagt, und die Bolivianer verschlafen das. Die hätten seit Jahren da schon aktiv sein können und hätten sich lange schon bereichern können an ihrem Lithium. Und sie sind zu doof, um das hinzukriegen. Christian Rosser sagt, ja, theoretisch könnte das klappen, aber wenn man die Ökologie anschaut, dann haben wir, sagt er nicht ausdrücklich, sagt jetzt ich, dann haben wir einen Teil des unsichtbaren Dritten, der die Zeche bezahlen muss. Rein auf der Makrofinanzebene könnte das funktionieren, dass da Geld in den Ländern, wo extrahiert wird, hängen bleibt. Da müssen die nur einen Teil der Wertschöpfungskette dort behalten, dann funktioniert es. Als Renten sowieso, das ist die These dann, die Alberto Costa ganz stark macht, und auch Hannes Wagner-Becker arbeitet das ganz, ganz ausdrücklich heraus, dass als Rentenökonomie der Extraktivismus immer funktioniert. Am deutlichsten kannst du das sehen bei den Rohöl- und Erdgasmärkten. In Bolivien war es das Erdgas, in Venezuela ist es das Öl. Da bleibt immer jede Menge Rentengeld im Land hängen, wer auch immer das bekommt. Aber es geht nicht alles raus, sondern es bleibt ein Teil im Land. Der für uns eigentlich wichtigste Punkt war der Text vom Ökosozialen Pakt des Südens, die ganz ausdrücklich eine Reihe Punkte formuliert haben, wo sie gesagt haben, das ist genau das, was passieren muss, damit die Menschen in den Ländern des Südens und nicht irgendwelche kleinen Gruppen, die da auch was gewinnen könnten, auch wirklich etwas davon haben. Jetzt suche ich gerade den Text, weil ich dort...
Der ist auch komplett in mehreren Sprachen im Internet.
Ja, weil ich da noch mal auf die Punkte eingehen wollte. Da, wo ist der denn? Da. Also die nennen folgende Punkte. Erstens, Energie ist ein Recht und muss insofern demokratisch organisiert werden. Zweitens, soziale Gerechtigkeit muss mit Umweltgerechtigkeit verknüpft sein. Drittens, Kohleausstieg muss dringend jetzt sofort passieren und dafür brauchen wir auch Unterstützung. Viertens, wir müssen unsere eigenen ökonomischen, sozialen und kulturellen Strukturen von den fossilen Brennstoffen entkoppeln. Also das kostet zwar Geld und das können wir allein nicht aufbringen, es ist aber trotzdem unsere Aufgabe. Wir haben diese extraktivistische fossile Situation von den Kolonialmächten aufgezwungen bekommen, aber es ist trotzdem unsere Aufgabe, sie auch jetzt zu lösen. Die Kolonialmächte werden nicht aus der Verantwortung entlassen, aber wir sind es, die das lösen müssen, weil unsere Zukunft davon abhängt, dass wir aus diesem fossilen System rauskommen. Wir müssen das System verändern und nicht nur die Energiematrix. Wir müssen das Produktionsmodell vollkommen verändern und ganz andere soziale und Naturbeziehungen in unserem zukünftigen Produktionsmodell etablieren. Wir müssen sichtbar machen, dass dieser Prozess ein globaler Prozess ist, weil auch die Umweltabhängigkeiten global sind. Wir können das nicht alleine, die Kolonialmächte können, oder die ehemaligen Kolonialmächte können es aber auch nicht alleine. Wir müssen aufpassen, dass die vom grünen Kolonialismus vorgeschlagenen Lösungen falsch sind und dass wir uns darauf nicht einlassen. Es gibt ökologische Schulden, die die kolonialen Mächte haben und die müssen wir einfordern, die müssen diese ökologischen Schulden zurückzahlen. Und wir müssen insgesamt zukünftig mit sehr viel weniger Material und sehr viel weniger Energieinput produzieren. Das fällt auf, dass ein ganzer Teil dieser Aussagen sehr, sehr ähnlich sind wie die Aussagen der radikalen Teile der Umweltbewegung auch in den globalen Zentren. Fragen, die ich in Absprache mit Mia im Mai letztes Jahr dazu formuliert hatte, zielten erstens auf die Frage, was sind denn kritische Metalle? Ist beschreibbar, was die kritischen Metalle für eine Rolle spielen? Kann man real sagen, wie wird das in Zukunft funktionieren? Es gibt diese irrwitzigen Voraussagen, ich komme da gleich auch nochmal drauf, der Europäischen Union für ihre Rohstoffstrategie, wo sie sagen, der Verbrauch von Lithium, von Kupfer, von Kobalt und so weiter wird sich bis 2050 um einen Faktor 4, 8, 15, 30 sowas vergrößern. Kann man das real sagen oder sind das Spekulationen, die auch ganz völlig anders ausgehen können? Ich werde das nachher nochmal am Beispiel Lithium vertiefen. Zweite Frage war, kommt die Energiewende wirklich? Und wie kommt sie, wenn sie kommt? Wer betreibt sie? Mit welcher Technologie kommt die, diese Energiewende? Wird die Energiewende tatsächlich eine Wende sein oder eine Ergänzung? Also werden die fossilen Energieträger ihre Rolle verlieren und unbedeutend werden? Oder werden die nach wie vor hochbedeutsam bleiben und regenerative Energieträger kommen dazu, sodass einfach nur die Masse der produzierten Energie wächst und dieses Wachstum überwiegend von den regenerativen getragen wird, die fossilen aber die Rolle behalten, die sie auch jetzt haben. Reichen die Mengen an neuen Energierohstoffen, das unterschätzt man ja dauernd. Also wenn du so ein Windrad dahinstellst, dann sind da ja über 20 kritische Metalle drin. Und gibt es davon genug, um tatsächlich das alles regenerativ zu organisieren? Da gibt es natürlich immer wieder neue Funde. Das hat man in den letzten Jahren deutlich gesehen. Wenn du dir das Lithium anguckst, wie gesagt, komme ich nochmal drauf. Da hast du ja Unmengen an Fundstätten inzwischen auch in den zentralen Ländern. In den frühindustrialisierten Ländern, noch vor 5 Jahren sah es so aus, als wenn Lithium, außer im Lithium-Dreieck in China und in Australien praktisch nirgendwo wäre. Jetzt finden sie überall welches. Das ist die eine Frage. Die andere Frage, wie gut geht Recycling? Also wie viel kannst du tatsächlich wieder gewinnen? Es ist inzwischen gängig in der Fachszene, also auch bei den Konzernen, dass sie sagen, also neben den ganz großen Fundstätten ist das größte Bergwerk, das wir haben, die Mülldeponie. Dort liegt mehr an Rohstoffen, an kritischen Metallen wie in der Erde. Das muss man sich anschauen, wie man das extrahieren kann. Und die Frage der Entropie. Also auch es ist ja nicht nur Energie- und Wärmeentropie, sondern du hast ja auch eine Materialentropie. Also du kannst recyceln so viel, wie du willst, aber bei jedem Nutzungsvorgang verschwindet ein Teil des Materials auf Nimmerwiedersehen, weil es so pulverisiert, dass du es nicht mehr recyceln kannst. Das wird eigentlich nie bedacht, diese Materialentropie, die aber bei Metallen, die sehr selten sind, eine große Rolle spielt. In den Handys hast du ein typisches Beispiel. Vor 10 Jahren noch waren Handys so konstruiert, dass da 4 oder 5 kritische Metalle drin waren, die man theoretisch wieder hätte recyceln können. Heute hast du über 30 kritische Metalle drin, die in so geringen Mengen so eng miteinander verbunden sind, dass du kein einziges recyceln kannst, rein technisch nicht, weil die so verschmolzen sind und in so kleinen Mengen, dass sie fort sind für immer. Diese Fragen hatte ich gestellt und dann hatte ich gefragt, wird dieser Prozess der Veränderung der energetischen Basis disruptiver sein. Also wird das technisch disruptiv sein, das hatte ich schon gefragt gehabt, hatte ich vorher schon erwähnt gehabt, aber auch wird das industriepolitisch und entwicklungspolitisch disruptiv sein. Also wird eine Technologie die andere ersetzen oder werden die Technologien sich ergänzen? Das sind nach wie vor die Fragen, von denen ich denke, dass wir entlang dieser Fragen auch für das nächste Heft denken und überlegen und Texte anfragen sollten. Am Beispiel Wasserstoff. Ganz konkret mal durchgedacht, vielleicht nicht vollständig, aber versucht mal möglichst vollständig durchzudenken, was müsste man bedenken, wenn wir entscheiden dürften, wie geht man mit so einer Technologie um? Also wenn wir die Machtverhältnisse mal außer Betracht lassen, wenn wir uns einfach vorstellen, wir könnten das regeln. Erste Frage, wo kriegt man das Zeug überhaupt her? Beim Wasserstoff konkret. Wo sind also Sonne, Wind, Süßwasser in großer Menge vorhanden? Und natürlich die Rohstoffe und Komponenten für die Solar- und Windparks, die du da hinstellen musst, damit du daraus überhaupt Wasserstoff machen kannst.
Die Flächen.
Wo gibt es einen solchen Ort, wo das von alleine zusammenkommt? Ich kenne bisher nur Orte, wo du viel Sonne und Wind hast oder nur Sonne und Wind oder wo du viel Süßwasser hast. Aber kaum ein Ort, wo du Süßwasser und Sonne und Wind im Überfluss hast. In der Regel fehlt eine dieser Komponenten. Zweite Frage, welche Konsequenzen sind damit verbunden, wenn du jetzt anfängst, dort Solar- und Windparks hinzustellen und Wasserstoff zu produzieren? Was musst du dort vor Ort machen? Oder was musst du woanders vor Ort machen, um die Komponenten dahin zu bringen? Was passiert mit der Natur dort, was passiert mit den Menschen, die da sind? Namibia, das typische Beispiel, entlang dessen ich die Fragen auch formuliert hatte. Da fehlt das Süßwasser, da hast du Wind und Sonne jede Menge. Da hast du einen Naturpark, und das war früher mal ein Diamantenabbaugebiet, wo die Deutschen da eingerichtet haben. Jetzt ist das ein Naturschutzgebiet. Wo aber ausgerechnet die Nama leben, also eine der beiden Bevölkerungsgruppen, die die Deutschen versucht hatten auszurotten, und die dort seitdem, die haben vorher woanders gelebt, die dort seitdem ihre Toten begraben, also du musst deren Friedhof beseitigen, wenn du da einen Windpark hinstellen willst. Also was machst du mit vor Ort, was veränderst du dort? Dritte Frage ist, wer braucht das Zeug, was du da machst? Beim Wasserstoff konkret, Wasserstoff wird gebraucht für technologische Prozesse, wo du einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch hast. Bei uns wird erzählt, Wasserstoff sei auch für die Mobilität. Das ist völlig bekloppt. Du produzierst das Strom, mit dem kannst du direkt fahren. Ne? Dann machst du aus dem Strom Wasserstoff, dann machst du aus dem Wasserstoff Ammoniak, dann bringst du den mit dem Schiff nach Deutschland, dann machst du aus dem Ammoniak wieder Wasserstoff und dann fährst du mit dem Auto, das mit der Batterie viel leichter fahren. Ne? Also vollkommen irre. Für die Mobilität brauchst du es nicht. Dasselbe ist, hatte ich angesprochen jetzt damit ja schon mit dem Beispiel, es ist so völlig irre, diesen Wasserstoff zu transportieren. Ja. Weil dort Verluste ohne Ende auftreten. Selbstverständlich brauchst du den Wasserstoff für Prozesse, die hochenergetisch sind. Das ist klar. Da könnten wir jetzt mal in die Folie schauen. Wenn du die Folie nennst, noch eine. Die. Das ist eine Folie, die zeigt jetzt, für Deutschland ist es, welche Branchen was für einen Energieverbrauch haben. Ganz ausdrücklich als energieintensive Branchen wird definiert Chemie, Metallerzeugung und Bearbeitung, Kokerei und Mineralölförderung, Glas, Keramik, Steinverarbeitung und Herstellung von Papier, Pappe und Ähnlichem. Ihr seht deutlich größerer Energiebedarf bei Chemie und Metall als bei den drei anderen. Zeigt sich ganz deutlich dran, dass es ein vernünftigeres Vorgehen wäre, wenn man alles andere außer Acht lässt, nicht den Wasserstoff dorthin zu transportieren, wo man jetzt Chemieprodukte herstellt oder Glas oder sonst was, sondern die Dinger dort zu produzieren, wo der Wasserstoff produziert wird und dann die Produkte zu transportieren. Das wäre ökologisch der sehr viel sinnvollere Weg. Das würde aber industriepolitisch und beschäftigungspolitisch bedeuten, dass wir uns hinstellen müssten als Linke und sagen, baut die energieintensiven Arbeitsplätze in den Zentren ab. Teilweise sowieso. Also chemischen Dünger zum Beispiel herzustellen, was bei den Chemieprozessen einer der wichtigsten und energieintensivsten ist, ist völlig bekloppt, weil du mit ökologischen und anderen agrarbiologischen Technologien sehr viel erfolgreichere Düngeprozesse organisieren kannst als mit chemischen Dünger. Ja. Also viel, viel weniger ökologisch schädlich und genauso ertragreich von der agrarischen Seite
her. Ja, auch langfristig ertragreicher.
Ja, langfristig sogar ertragreicher, genau. Du kannst damit nicht einzelne Sorten optimieren, sondern Flächen. Aber in der Flächenoptimierung hast du dauerhaft sehr viel höhere Erträge als in der Sortenoptimierung, ganz genau. Das sind also Dinge, die eigentlich, wenn du dir den Wasserstoff konkret anguckst, auf der Hand liegen. Dass man bestimmte Produkte gar nicht mehr herstellen darf, dass man bestimmte Produkte hier nicht mehr herstellen darf, sondern dort herstellen müsste, wo auch der Wasserstoff hergestellt wird. Man kann sich sicherlich auch aus ökologischer Sicht nicht einfach hinstellen und sagen, all diese schädlichen Prozesse müssen von heute auf morgen aufhören, sondern du brauchst natürlich Strategien daraus, wo du Übergänge brauchst. Dünger hatte ich angesprochen, auch eine Reihe anderer Dinge, Glas und Beton zum Bauen. Also man muss, wenn man nach Wasserstoff und wofür braucht man den, fragt, auch danach fragen, braucht man die Produkte eigentlich? Ist es sinnvoll, dass praktisch alle Gebäude, die inzwischen gebaut werden weltweit, aus Glas und Beton gebaut werden und Stahl? Oder muss man auf ganz andere Baumaterialien gucken? Wenn du dir anguckst, der römische Beton steht jetzt seit 2000 Jahren. Sehr guter, wirklich nachhaltig, also technologisch nachhaltig, nicht ökologisch. Produzierter Beton heutzutage hält bis zu 100 Jahre. Das ist aber das Allerhöchste. Normal halten die 20 bis 25 Jahre. Also völlig irre, wie da produziert wird. Also wie muss man auch die Produktionsabläufe verändern? Papier und Pappe, da hast du im Wesentlichen Verpackungsmaterial. Ist es sinnvoll, dass alles in Papier und Pappe verpackt wird? Ist diese Internetbestellerei und. Das hängt alles mit der Wasserstofffrage zusammen, wenn man ernsthaft sich damit auseinandersetzen will. Und dann, wenn man das alles so machen würde und tatsächlich in Namibia oder in Costa Rica grünen Wasserstoff herstellt und dort dann Dinge produziert, die vorläufig erstmal noch hochenergetisch hergestellt werden müssen. Wie garantierst du, dass alle, die das brauchen, das auch kriegen? Wie garantierst du Lieferketten in dieser bekloppten Welt heute? Da wüsste ich noch am allerwenigsten eine Antwort drauf. Wenn man das dann nochmal auf die, das muss ich jetzt dann ein bisschen kürzen, damit ich halbwegs in der Zeit bleibe, wenn man das dann mal von der technischen Seite her anschaut, das Lithium. Vielleicht zeigen wir die ersten vier Folien nochmal kurz, damit man das sieht. Das ist jetzt die Liste der kritischen Metalle, wie die EU sie definiert hat 2023 zum letzten Mal. In der 2020er Liste waren es noch ein paar weniger. Und die nächste Folie ist...
Kritische heißt kritische im Sinne von, man braucht sie für die
ja, Energie. Das sind strategische Metalle. Die sind alle aus dieser Liste. Ne? Das sind 16 von den 34. Da geht es darum, dass die EU sagt, ohne die geht Industrie gar nicht. Darauf brauchen wir definitiv und ohne Wenn und Aber den Zugriff. Nächste Folie. Das ist, wo kommen die Metalle her, die wir in der EU brauchen. Geht es um die Frage, wie sind diese Länder regiert? Ne, haben wir es da mit politisch zuverlässigen Lieferländern zu tun? Können wir uns darauf verlassen, dass wir von dort auch weiterhin beliefert werden oder tendenziell eher nicht? Bei den Grünen sagen sie, können wir uns definitiv darauf verlassen. Bei den Gelben wahrscheinlich. Das ist sehr interessant, dass der größte Teil der EU und die USA gelb sind und nicht grün. Finde ich total spannend.
Wer hat das gemacht?
So. Und die nächste Folie macht nochmal, habe ich die zweimal dieselbe gemacht?
Das sieht ein bisschen so aus.
Das sieht so aus, ich wollte da eine andere, da sind im, die haben im Netz zweier, nee, es ist
die
nicht
dasselbe.
Die Überschrift scheint dasselbe, es ist aber was anderes. Der ersten Folie geht es um die Regierungsformen und bei der zweiten...
Der Anteil an der Verteilung
genau.
Level of Governance
genau.
Ist aber auch Regierung.
Genau, ja. Okay. Damit man so eine Vorstellung hat, über was die reden. Ne? Also es gibt eine ganze Reihe Metalle, von den kritischen, von den strategischen ist es noch ein bisschen deutlicher, die nur in sehr, sehr wenigen Ländern zu haben sind. Wenn du das zum Beispiel bei den seltenen Erden anschaust, es geht dann immer noch um zweierlei, das wird nachher an der Folie nochmal deutlich, wenn du das bei den seltenen Erden anschaust, dann hast du zwar inzwischen sehr viele Fundstätte, wo man seltene Erden findet, aber alle raffinierten seltenen Erden kommen aus China. Es gibt weltweit nur China, das seltene Erden raffiniert. Insofern ist in dem CRMA, also Critical Raw Materials Act in der Europäischen Union, ausdrücklich festgelegt, dass zukünftig 10% des Jahresverbrauchs von allen strategischen Metallen in der EU, möglichst auch von den kritischen, aber von den strategischen auf jeden Fall, 10% des Jahresverbrauchs in der EU gefördert sein müssen, 40% in der EU raffiniert sein müssen, 25% recycelt sein müssen und maximal 65% aus einem und demselben Land kommen dürfen. Das ist eine sehr, sehr weit von der Realität entfernte Festlegung. Beim Lithium, Reserven und Ressourcen muss man unterscheiden. Ressourcen heißt, was ist da in der Erde? Und Reserven heißt, was ist so in der Erde, dass man es unmittelbar fördern könnte. Also was steht an Technologie zur unmittelbaren Förderung? Bolivien hat 21 Millionen, habe ich das als Folie, das weiß ich jetzt nicht genau. Ob ich das mit aufgenommen hatte? Nee, habe ich nicht. Es gab so eine Grafik, ich glaube, die hatten wir im Heft. Bin mir ganz sicher, Bolivien hat also 21 Millionen Ressourcen. 21 Milliarden Tonnen Ressourcen. Chile 9. Bolivien hat keine einzige Tonne Reserve und Chile 8,6 Milliarden. Also die chilenischen Ressourcen sind praktisch alle erschlossen und von den bolivianischen nichts. Insofern ist das schon auch nochmal eine wichtige Frage. Man kann, wenn du eine Folie, die sechste, jetzt aufrufen würdest, da sieht man nochmal dieses Lithium-Dreieck. Ihr seht, dass zwar von der Fläche her der größte Teil in Chile liegt und ein relevanter Teil auch in Argentinien, viel kleinerer in Bolivien. Das bolivianische Vorkommen ist aber viel dichter. Also das sind 21 Milliarden Tonnen, Chile sind 9 und Argentinien sind 17. Obwohl das die größte Lagerstätte weltweit ist. Und obwohl da der größte mengenmäßige Anteil bisher nicht gefördert wird. Argentinien hat in den letzten 2 Jahren dramatisch aufgeholt in der Förderung. Vor 2 Jahren noch, als die Erhebung war, also das ist die Erhebung ist Stand Ende 2021, da hatte Argentinien von den 17 Milliarden nur 0,6 Milliarden erschlossen. Inzwischen ist Argentinien der drittgrößte Produzent weltweit. Das ist dort als so einen Räuberkapitalismus organisiert. Es gibt trotzdem ein riesiges Überangebot seit 2023. Das liegt daran, dass die Chinesen fördern, was sie nur irgendwie können, damit sie das Metall billig halten und damit sie die Batterien billig halten. Lithium kostete im November 2022, da war der Höchststand, 5.750.000 Renminbi. Das war November 22, Oktober 24, 71.000 Renminbi. Also einen fast Faktor 100, die der Preis in der Zwischenzeit eingebrochen ist. Es gibt für Lithium keinen funktionierenden Weltmarkt. Die Preise springen, das ist ziemlich zufällig. Und die Experten gehen davon aus, dass sich in den nächsten Monaten, in diesem laufenden Jahr, spätestens im nächsten Jahr, 2 getrennte Weltmärkte bilden werden. Einer, auf dem in Renminbi abgerechnet wird und einer, auf dem in Dollar abgerechnet wird, die auch keine Verbindung haben werden, die sich gegenseitig nicht beeinflussen werden. Ist eine Voraussetzung, eine Vermutung. Kein Mensch weiß, ob das wirklich so kommt. Was man nochmal betonen muss, hatte ich eben schon gesagt, die finden inzwischen überall so ein Zeug. 10% mindestens von jedem kritischen strategischen Metall soll in der EU gefördert werden. Lithiumvorräte jetzt im Jadertal, da in Serbien, da kennt man die ökologischen Kämpfe, die da auch geführt werden. Im Rheingraben, im Oberrheingraben ganz viel gefunden, im Erzgebirge eine große Lagerstätte. Also es ist überhaupt nicht absehbar, wer dieses Lithium alles brauchen soll. Wie gesagt, ein Preisverfall innerhalb eines Jahres um einen Faktor von über 90. Also wer soll angesichts solcher Ungewissheiten große Investitionen in die Lithiumförderung betreiben? Das hat mit der Batterieentwicklung dann zu tun, wo es auch eine riesige technologische Sprünge gibt. Die Chinesen haben im Herbst letzten Jahres, Oktober, November, weiß ich nicht, November glaube ich, eine Aluminium-Ionen-Batterie gebaut, wo also keine Flüssigkeiten mehr drin sind, sondern die eine Feststoffbatterie ist mit Aluminium, was es in rauen Mengen gibt, anders als Lithium, die 10.000 Ladezyklen überstanden hat, ohne erkennbaren Energieverlust. Lithium hält gerade 1.000 und hat dann einen hohen Energieverlust. Die Chinesen fahren inzwischen Kleinautos mit Natrium-Ionen-Batterien. Natrium, Meersalz, hast du im Überfluss, überall. Ja. Da funktioniert die Reichweite noch relativ schlecht, aber Kleinwagen zum Fahren in den Innenstädten sind in China inzwischen mit Natriumbatterien vollkommen selbstverständlich. Also es kann sein, dass in 5 Jahren kein Mensch mehr Lithium haben will, weil man es für nichts braucht. Es gibt eine neue Studie vom Rocky Mountains Institute aus Kanada. Die sagen, dass sie davon ausgehen, dass die Technologieentwicklung so sein wird, dass man ab 2050 keinerlei Metalle mehr extrahieren muss, um Batterien in beliebiger Menge zu bauen, sondern dass das Recycling und die Haltbarkeit der Batterien bis 2050 so weit sein werden, dass man aus den bestehenden mindestens das ganze Jahrhundert noch Batterie zur Verfügung haben wird, ohne 1 Gramm Rohstoff zu fördern. Keine Ahnung, ob diese Aussagen korrekt sind. Was man sieht, ist, dass die Preise für alle kritischen Rohstoffe seit 2 Jahren dramatisch fallen. Nicht nur für das Lithium, sondern ganz durchgängig. Die britische Atomenergiebehörde hat ein Experiment, in einem Experiment, das ist noch nicht industriereif, Diamantbatterien gebaut. Wenn das industriereif würde, die halten länger als die Erde steht. Also die technologischen Entwicklungen stellen eine Menge Fragen und die werden an Orten auch versucht zu beantworten, wo man nicht damit rechnet. Im Dezember 2024 gab es Anschlussbegehren alleine in Deutschland, Anschlussbegehren für Großspeicher, also wirklich Riesenspeicher, ne, für 161 Gigawatt. Der Gesamtverbrauch in Deutschland ist irgendwie was bei um die 400 Gigawatt. 161 Gigawatt Anschlussbegehren für Großspeicher alleine in Deutschland. Wobei man das nicht so rechnen darf, sondern manche haben ihr Projekt bei 2 oder 3 Energieversorgern eingereicht.
Was heißt also, das, wenn, Anschlussbegehren? Das verstehe ich nicht.
Die haben an den Energieversorger geschrieben und gesagt, wir haben eine Batterie, wir haben so einen Großspeicher, den würden wir gerne ans Netz tun. Mhm. Dort speichern wir 5 Gigawatt Strom, die euch zur Verfügung stehen, wann immer ihr sie braucht. Also von wegen Dunkelflaute und so ein Zeug. Mhm.
Ja. Und die Aussage ist, es wird viel, viel mehr an Verbrauch prognostiziert, als tatsächlich vermutlich gebraucht wird.
Ja, erstmal ist die Aussage, du hast keinerlei Problem mehr mit der Energieversorgung, weil in diesen Speichern genügend Energie vorgehalten wird, mit dem du immer die gerade bestehenden Produktionsdellen ausgleichen kannst. Das ist erstmal die erste Aussage. Also es gibt keinerlei Notwendigkeit mehr für Gaskraftwerke, für Kohlekraftwerke und all dieses Zeug, weil du die gelegentlich zu geringe Produktion von Wind und Sonne durch die Speicher ausgleichen kannst.
Die Speicher sind mit Wasserstoff?
Ganz unterschiedlich. Ja. Ganz unterschiedlich. Das sind zum Teil einfach riesige Parks mit Lithiumbatterien, ja, wo tausende Lithiumbatterien stehen, zum Teil aber auch andere. Saudi-Arabien hat gerade im letzten Jahr, im Dezember, ein Bieterverfahren für einen 2 bzw. 8 Gigawatt Speicher eröffnet. 2 Gigawatt heißt, das ist, wie man den befüllen kann. Und 8 Gigawatt ist, was der speichern kann am Ende. In Saudi-Arabien stehen schon von den 3 weltgrößten Batteriespeichern die 2 von den 3 weltgrößten. Und das würde der größte werden. Da läuft gerade das Bieterverfahren. Da ist noch nicht ganz klar, wer dann den Zuschlag kriegen wird. Das wird aber gebaut werden. Saudi-Arabien will bis 2030 50% seiner eigenen Energie aus Erneuerbaren produzieren. Hat jetzt schon die größten Solarkraftwerke weltweit, die alle mit mehreren Gigawatt laufen. Arbeitet in der Meerwasserentsalzung mit Eisensalzbatterien. Wo also überhaupt kein Lithium oder kritische Rohstoffe mehr gebraucht werden. Eisen ist in jeder Menge da und Salz sowieso. Pakistan ist das Land, das alleine 2024 13 Gigawatt Solarmodule aus China importiert hat. 13 Gigawatt. Und nicht ein Cent öffentliches Geld da drin. Alles von Privaten. Weil die gesagt haben, die Stromversorgung ist hier so scheiße, wir machen unser eigenes Ding auf, ne? Vor allen Dingen größere Betriebe, aber auch Städte. Also alles mit privatem Geld, 13 Gigawatt alleine 2024 importiert. Also die Frage, entsteht hier eine privat-kapital-, konzerngetriebene Energiewende, wo die Regierungen gar keine Rolle bei spielen. Da ist ja jede Menge investiert worden. Zig Milliarden sind in den letzten 10 Jahren in Dekarbonisierung investiert worden, das schreiben die ja nicht einfach ab, nur weil Trump jetzt sagt, ich finde das alles Quatsch. Ja? Sondern da gibt es ja ein Eigeninteresse des Kapitals, was verwertet werden will. Das steckt in erneuerbaren Prozessen drin. Ist das jetzt ein Fortschritt? Kann man das begrüßen? Oder ist das letztlich etwas, wo man dann doch sehr kritisch drauf schauen muss? Was wir jetzt versäumt haben, war noch mal auf die Folien zu gucken. Da muss ich noch mal schauen. Da hatten wir, ne, jetzt habe ich hier bei mir die falsche. Das muss ich mal wegmachen. So. Da hatten wir CMRA, das hatte ich gesagt. Die nächste Folie sagt noch mal ein bisschen was zu den Importabhängigkeiten. Da sind die beiden Balken, also der linke Balken, ist die Gesamt, der Gesamtbedarf bzw. die Gesamtabhängigkeit, und der rechte Balken ist raffiniert. Also beim Kobalt seht ihr, da läuft die Raffinierung im Wesentlichen innerhalb der EU. Beim Lithium ist es genau andersrum. Da wird gar nichts in der EU raffiniert, sondern da muss die Raffinierung alle im Ausland stattfinden. Mangan und Nickel, ihr seht es. Bei der nächsten Folie hat man so eine Vorstellung nochmal vom Lithium, das sind alle Metalle, ne? Ja, das ist also IEA ist die Internationale Energieagentur. Das ist der Index für alle kritischen Metalle, für alle Metallrohstoffe. Da seht ihr auch, dass wir seit 2022 ein mehr oder weniger gerades Abfallen der Preise haben. Nochmal leicht hoch Ende 2023, aber in der Tendenz eine deutlich abfallende Linie. Und das ist die Pakistan-Folie, wo ich gerade etwas zu gesagt hatte. Was heißt das jetzt ganz kurz noch für Lateinamerika? Das EU-Mercosur-Abkommen ist ja in Deutschland, abgesehen von der traditionellen Kritik am Freihandel sowieso, konkret diskutiert worden wegen der Landwirtschaft, das überhaupt in der EU, dass also das EU-Mercosur-Abkommen es den südamerikanischen Fleischproduzenten, Argentinien, Uruguay, bedingt auch Brasilien und Paraguay, aber vor allen Dingen Argentinien und Uruguay, leichter macht, ihr Rindfleisch in die EU zu importieren. Bisher war das ja komplett unter Mengenbegrenzungen und unter Qualitätsbegrenzungen. Also die durften nur das Filet und Rückenstrang einführen und nicht das Normalfleisch. Inzwischen dürfen sie das alles. Das war eine der Hauptkritiken. Aber auch die Lithiumfrage hat darin eine große Rolle gespielt. Auch ein paar andere kritische Rohstoffe, die vor allen Dingen in Brasilien zu finden sind, war auf den Karten eben ja auch zu sehen. Da stellen sich die Fragen, wie relevant ist das noch? Wie viel von diesen Rohstoffen werden tatsächlich noch gebraucht? Das habe ich am Beispiel Wasserstoff und am Beispiel Lithium ja versucht zu sagen. In der Batteriefrage ist es eine denkbare Strategie, wie Bolivien das theoretisch vorhat mit den Chinesen, CATL, Batterien und eventuell sogar Batteriefahrzeuge im eigenen Land zu produzieren. Nimmt man damit tatsächlich einen Teil der Wertschöpfungskette ins eigene Land, oder ist das eine Investition in eine Technologie, die es bald nicht mehr geben wird? Das ist ja alles gar nicht so einfach abzuschätzen, und ich fände es sehr, sehr spannend, wenn man dazu wirklich Konkretes von forschenden Wissenschaftlerinnen oder von kämpfenden Bewegungen kriegen könnte aus Lateinamerika. Und dann ist natürlich die Frage, wie ändert sich die Geopolitik mit dem Horrorclown? Bisher gibt es, soweit ich das kenne, keine konkreten Ankündigungen gegen Südamerika. Man hat die Ankündigung, Panama wird wieder unseres. Und immer mit der Begründung, jetzt gehört es den Chinesen und die Panama kommen nicht vor, so wie die Ukrainer in dem Krieg nicht vorkommen. So kommen noch die Menschen in Panama nicht vor. Gegenüber Südamerika kenne ich bisher nichts von Trump. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da nicht irgendeine Politik entwickelt. Und was wird da rauskommen? Bisher ist es ja so, dass die Regierungsübernahme von Trump in den Ländern des Südens eher gefeiert worden ist. Also wir haben das hier kritisch gesehen, aber wenn du die weltweiten Umfragen angeschaut hast, dann war in den Ländern des Südens fast durchgängig eine große Bevölkerungsmehrheit sehr erfreut, dass Trump die Wahl gewonnen hat und nicht Harris, weil sie Harris den traditionellen Imperialismus unterstellt haben und Trump eine isolationistische Politik, wo die USA sich auf sich selber zurückziehen. Dafür steht aber nichts in der bisherigen, in dem, was Trump bisher macht und ankündigt. Sondern das steht für eine ganz andere Art von Imperialismus, die sich sehr erratisch irgendwo drauf richtet. Ich hätte nie getippt, dass der Panama-Kanal eines der ersten sein würde, was er außer Grönland haben will. Aber ich kann es nicht absehen, was dieser Regierungswechsel im Weißen Haus für die lateinamerikanischen Länder bedeutet. Was bedeuten die europäischen, die deutschen Energie-, Wasserstoff-, Rohstoffpartnerschaften? Ja, es gibt solche Partnerschaften mit einer Reihe lateinamerikanischen Länder. Spielen die noch eine Rolle? Werden die überhaupt noch umgesetzt? Verfolgt die EU diese Pläne nach wie vor weiter? Oder ist die geopolitische Veränderung durch Trump so, dass die EU auf diese Dinge erstmal gar nicht mehr achten kann? Was bedeutet es, dass Trump in den USA die Kohle- und Ölförderung massiv hochfahren will? Wie verändern sich Rohstoffpolitiken dadurch für Lateinamerika, aber auch für die EU? Das wird ja, wenn das so funktioniert, wie Trump sich das vorstellt, wird damit ja nicht nur das Angebot von Kohle und Öl in den USA höher und die Rohstoffe billiger, sondern das wird ja auch den Weltmarkt beeinflussen. Was ist auf diesem Hintergrund für Lateinamerika zu erwarten? So, das ist, was ich jetzt vorbereitet hatte. Ich habe noch eine Linkliste als eigene Datei. Die ist auch auf dem Stick. Die nützt euch so nichts. Es wäre aber sinnvoll, dass wir die über die Liste mal schicken. Dann kann man dem zum Teil noch mal im Detail nachgehen.